Building Next Door Insights.
Der Interview-Podcast aus dem Building Kunst- und Architekturwerkstatt Innsbruck.
Produziert von Rosa Fügenschuh, Raphael Haas und Valentina Madritsch.
Heute im Gespräch mit
Rainer Höck, Maler und Tapezierer in Hopfgarten.
Valentina, grüß dich.
Gut, also dann würde ich gerne mal von dir wissen, wie bist du denn zu dem Beruf gekommen?
Eigentlich durch einen Zufall. Also man weiß ja als junger Mensch nicht wirklich, was die Berufe oder die Zukunft bietet. Und mein Vater war schon mal ein Meister.
Okay.
Und es war jetzt nicht negativ, gell? Ich habe einfach nicht wirklich darüber nachgedacht, was es denn werden wird. Bin in der kaufmännische Schule gegangen, allerdings nur das 9. Und dann sagt mein Vater, ist eine schöne Anekdote, Rainer, magst du das nicht einmal probieren mit Mola? Und dann habe ich es probiert und war voll Treffer. Also jetzt bin ich schon 40 Jahre selbstständig und ich sage, ich werde es wohl bleiben. Genau.
Aber hast du da so ein gewisses Talent gespürt oder dein Papa oder so? Also wieso die das gefragt hat?
Die Frage von dir ist total gut. Ich finde das so wichtig, dass man seine Neigungen und seine Talente versucht, mit dem, was man machen will, zusammenzuführen. Da gebe ich dir recht. Das war mir eigentlich gar nicht bewusst. Doch, gut, dass du fragst. Ich habe ein musisches Talent, haben meine Musikschullehrer gesagt. Und du bist in der HTL und auch wenn bei mir jemand anfängt, Malerlehre, wenn sie sich bewerben, dann sagen sie oft, ja, in Zeichnen, da sind wir gut. Sage ich, ja, Zeichnen ist gut, aber Rechnen ist auch gut und Physikinteresse, Chemie. Und dann sage ich meistens, bist du musischer Typ. Und das wird bei dir auch so sein. Dann, glaube ich, hat man auch das Gespür, gell, für das Kreative. Und das, was du machst und das, was ich mache, das hat schon sehr viel mit Kreativität zu tun. Bei mir, also außerhalb von der Grafik, da hat es halt auch sehr viel, das ist schön, sage mit Blut, Schweiß und Tränen zu tun, im positiven Sinn. Man muss sie jeden Tag neu erfinden. Aber wenn man sie auskennt, immer wieder steht man vor der Situation, ja, wie geht das? Und dann muss man nachdenken. Und wenn man sie entschieden hat, darf man es auch noch gut ausführen. Und das ist die schöne Aufgabenstellung. Das ist das, was mein Handwerk ausmacht. Nachsatz, ich bin seit 40 Jahren selbstständig, also fast 45 Jahre Maler und jeden Tag glücklich, Klammer, auch erschöpft, Klammer zu. Aber das macht nichts.
Wahnsinn. Genau. Das finde ich gut. Toll. Und ja. Was macht dann so einen guten Maler aus? Also wirklich einer, der es mit Freude macht. Ist das so ein Attribut, was da dazu gehört?
Freude, denke ich, gehört bei jedem Beruf dazu. Und wie du eingangs gesagt hast, wenn ich weiß, wo meine Stärken sind, verbunden mit einer gesunden Portion Ehrgeiz, das ist schon eine gute Miete. Und dann, ich denke, ich war halt auch ein guter Tischler oder was immer, gell. Aber ich bin halt Maler geworden und da bin ich wirklich so dankbar und glücklich, weil man einfach diese Möglichkeiten hat. Wenn ich das gerade präzisieren darf, ich sage einmal, wir haben gefühlte 100 Techniken mit gefühlte 100 verschiedenen Materialsysteme, diesmal einem Universum an Farben, dies mit sehr vielen Strukturen und naja, Ende nie. Also ich habe es gar nicht gern, dass ich zweimal das Gleiche mache. Das passiert mir auch.
Aber gibt es da auch so einen Lieblingsauftrag? Einfach was, also man merkt, du magst deinen Beruf sehr gern, aber gibt es da wirklich eine Sache, wo du dir denkst, das ist jedes Mal toll?
Ja, das kann ich auch beantworten, aber ich muss es mit einer Überschrift machen. Also der Bau, gell, der Bau, der hat ein hohes Potenzial an Umweltvergiftung, das wissen wir. Der Bau macht weltweit 40-45% aus einem Mikroplastik. Wusstest du das? Und das ist die Antwort auf deine Frage. Was mich so freut, also die ersten paar Jahre war mir das auch gar nicht so bewusst. Und wie ich dann selbstständig gewesen bin, was mich schon als Lehrling eigentlich gestört hat, wir machen schön, aber da stinkt was, da ist was giftig, da ist was gefährlich. Und dann habe ich mich interessiert für ökologische Materialien. Und das ist auch die Meisterausbildung, wie wir es in Tirol ganz intensiv haben. Nicht einfach nur einen Deckel oder einen Deckel öffnen und loslegen, sondern wir vermitteln die Lehrlinge, wir vermitteln die Meister praktisch die Fähigkeit der Analyse, woraus ist es gemacht. Und da muss man sehr kritisch sein. Und das ist die Antwort auf deine Frage. Ich habe jeden Tag eine Freude, wenn ich weiß, ich tue was Gutes, ohne der Umwelt zu schaden, beziehungsweise das geht ja praktisch eh nicht, aber der Umwelt so wenig zu schaden als möglich. Und da nehme ich jetzt zwei Beispiele raus. Also Kalk habe ich so gern und den Lehm. Mhm. Klingt jetzt erstmal abenteuerlich, gell, Lehm. Aber bleiben wir kurz beim Kalk, das gefällt mir so. Historisch gesehen war Kalk der erste Baustoff. Und man kann damit die Steine vermörteln, dann kann man Putz auftragen, dann kann man weißeln, man nennt das dann die Dünche. Oder man kann was fast Überirdisches machen. Wenn ich da jetzt sage, in der Sixtinischen Kapelle, Michelangelos Fresken, das ist ein Kalkfresko. Ein Kalkfresko geht so, der Putz ist noch feucht, die Pigmente sind nur in Wasser eingesumpft und das zu rechnen, wie das auftrocknet, ein Begriff dazu, ein Tagewerk. Tagewerk heißt, also der Putz wird auftrocknet und was ich nicht schaffe, freskal zu malen, das kratze ich dann wieder und am nächsten Tag oder beim nächsten Einsatz wird das wieder so freskal gemacht. Also ich empfehle einfach einmal in der Sixtinischen Kapelle den Kopf nach oben zu heben und dann spricht das für sich. Das ist der Kalk und Kalk ist bauökologisch total ideal, weil wir drauf stehen, Kalkalpen. Also Kalk hat eine niedrigere Brandtemperatur wie zum Beispiel der Beton. Ja. Und Kalk ersetzt sehr positiv auch den Hauptrohstoff halt bei den Farben in meinem Bereich. Und der Hauptrohstoff für die Farben, das ist Erdöl. Ja, das ist Plastik. Also vereinfacht ausgedrückt. Also das ist so der Kalk und auch da noch eine kleine Ergänzung. Wenn Pompeji ausgegraben wurde und da so glänzende Wände mit Kalk gemacht worden sind, man nennt das ein Stück Colustro, das ist auch eine tolle Geschichte dazu. Man nimmt eingesumpfte Pigmente, gibt es in den Kalk, spachtelt es locker auf und jetzt kommt's und dann gibt man flüssige Seife dazu, am besten geht Seife aus Oliven und dann drückt man immer mehr und dann glänzt es. 2000 Jahre rostfrei. Also das sind tolle Geschichten. Das macht mich einfach glücklich, wenn ich sowas machen kann. Beim Kalk, den wir jetzt besprochen haben, man nennt das Luftkalk, also ein weißer, dicker, genau gebrannter Kalkstein, der im Übrigen das CO2, das er abgibt, beim Trocknen wieder aufnimmt. Ja. Also ähnlich dem Holz. Die Römer haben es so gemacht, die haben dem Kalk vulkanische Sande dazugegeben. Man nennt das dann Hydraulkalk, also der härtet unter Wasser, so wie es der Beton auch macht. Ich erzähle das deswegen, weil der römische Aquädukt oder die Therme, die stehen jetzt erst mal 2000 Jahre in der Gegend. Mhm. Und der Beton, die Europabrücke, ist nach 80 Jahren mehr oder weniger kaputt. Also ich würde sagen, man macht da sehr was Haltbares, man macht da sehr was Ästhetisches und Individuelles und es ist ein gutes Werk. Ja. Mhm.
Übernimmt sie das?
Total eine gute Frage von dir. Also die Vermittlung, es ist immer weniger geworden, weil es gibt immer die schnellere Farbe, schneller, höher, weiter, du weißt, was ich meine. Da hat man es eigentlich fast vergessen, außer im Denkmal. Und das sagt ja auch was, warum ist im Denkmal, wo man es also nicht irgendwie plastifiziert hat, da ist es in aller Regel Kalk, wenn wir also vom Mauerwerk, Putz und so weiter reden. Das ist sehr beständig, also wenn das Denkmal einmal restauriert ist, das hält halt einfach lang und da fällt mir nur was ein, der Kalk, das ist jetzt nicht, bilde ich mir nicht ein, das ist fachlich begründet, der hat den Selbstreinigungseffekt, das heißt, er verschmutzt nicht, weil er praktisch nicht elektrostatisch aufgeladen ist. Also wenn du mal sehenden Auges durch die Gegend gehst, schaust du das einmal an, wenn sie so wolkig ist, könnte es ein mineralischer Anstrich sein, der Kalk, und er wird nie ganz gleichmäßig decken. Dieses Changieren, aber er bleibt einfach sauber, gell? Das ist der Kalk. Und ich würde dann noch gern was über den Lehm erzählen. Ja, ich habe mir ja vorbereitet mit einem, in dem ich so Gegenfrage: Kennst du Lehm? Was weißt du über Lehm?
Ja. Ich denke dann immer an den Lehmhügel in Arzl, an den Spielplatz, wo immer alle Kinder dreckig waren, weil sie im Lehm gespielt haben. Und der wird dann so ein bisschen härter, zum Beispiel jetzt auf der Haut. Und es ist auch gut für die Haut, hätte ich jetzt eher gedacht. Also.
Perfekt, bestanden, Frau Kollegin. Es ist genau so, ist es. Also völlig, also ich bin befreit mit dir, weil das einfach, du hast das ganz genau richtig gesehen und zugeordnet. Lehm ist letztlich auch, also es ist einfach ein Sediment, ja, Sande, Schluffe und Tone, mehr ist es nicht. Und immer am See vom Eis, am Boden vom Eiszeitsee hat das, ist das abgelagert worden. Also diese, der Lehm ist weltweit unendlich verfügbar. Da ist es auch nicht so mit dem Torf, dass man da was verändert. Und er ist, wie du richtig sagst, Valentina, es ist ein Fangobacken. Die Leideln legen sich da rein. Wenn wir als Kinder gespielt haben, dann ist der mal hart geworden und er reißt da gern, aber das ist halt der Lehm. Und wenn man einen Lehm möglichst nicht verfälscht, ja, sag ich dir was, weltweit am meisten Gebäude sind aus Lehm errichtet. Jetzt bist du platt, gell?
Ja.
Ja, das hat damit zu tun, nicht nur, dass er verfügbar ist und damit, sag ich mal, resilient, also kreislauffähig ist er, insofern als, das ist dann erstmal vielleicht auch ein Nachteil, wenn man den Lehm so mal als Putz oder als Lehmplatte mit Stroh drin und so weiter, wenn man den nass macht, dann wird er wieder pastos. Das heißt, ich kann mit einem Schlauch im Prinzip meinen Putz auf dem Boden runterwaschen, rühre den im Kübel um, verputzt die nächste Wand und wenn er trocken ist, steht das wieder. Das ist eine interessante Sache. Und deswegen habe ich gesagt, das klingt so abenteuerlich erstmal, gell? Und warum am meisten Gebäude auf der Welt mit Lehm sind, auch in Österreich oder Ostdeutschland, also Fachwerkhaus. Und da, wo praktisch leer ist, das wird dann ausgefacht. In aller Regel hat man das mit Lehm gemacht. Mhm. Und das ist auch ganz eine interessante Symbiose. Also Holz ist auch ein idealer Werkstoff, der uns retten kann, obwohl es schon verdammt spät ist, wenn es um die Umwelt geht. Der Lehm ist deswegen auch unter anderem so vorteilhaft, weil er auch so schwer ist. Also ich habe den geringsten Zurichtungsgrad, ich hole den mit dem Backer rein, ich zermahle den und mache ihn nass und das war's. Ja. Und bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, warum Maler, warum habe ich gute Tage, weil der Maler macht es oft auch kaputt. Weil der Kalk und der Lehm, die nehmen Wasserdampf auf. Also wir sind jetzt im Wohnraum, du gehst duschen, und wahrscheinlich hast du sogar die Wäschespinne drinnen. Du weißt, was ich meine. Jetzt haben wir da sehr viel Wasserdampf. Und Holz, Lehm, Kalk, die sind sehr porös. Und die nehmen sehr schnell den überschüssigen Wasserdampf auf. Und beim Lüften geben sie ihn wieder hoch. Und das ist eben die Prophylaxe gegen Schimmel. So wie wir heute bauen, das ist was Unattraktives in meinem Handwerk, weil das unser Thema ist. Und ich übertreibe nicht, wir haben praktisch in jeder zweiten Wohnung ein Schimmelproblem, weil wir so dicht bauen und die Oberflächen so versiegelt sind. Und das ist da das Problem dabei. Also das ist absolute zukunftsfähige Baustoffsystematik, Holz eben auch. Mhm. Ja, und da bin ich glücklich. Und dann mache ich es halt nicht nur, dass ich es mache, irgendwie eben und irgendwie schön, sondern eben auch kreativ.
Natürlich. Also, hast du eine Lieblingsfarbe?
Danke, das ist eine schöne Frage. Also, ich habe eineinhalb Lieblingsfarbe. Ich lasse die raten.
Blau.
Bingo. Also, bei Sternzeichen bin ich kritisch, aber die Lieblingsfarbe sagt meiner Meinung nach ein bisschen was über den Charakter aus. Aber ist eine schöne Frage. Was ist deine?
Grün.
Ja, wollte gerade sagen, lass mich raten. Ja, hätte ich jetzt auch. Ja, ist jetzt leicht zum sagen. Ja, grün. Und deswegen sage ich eineinhalb Lieblingsformen und das ist auch unser Thema als Maler, gell? Und generell für uns Menschen, die Farbe, die tut zu viel. Und die nächste Lieblingsfarbe ist eben dann Orange. Das sind auch meine Firmenfarben seit 40 Jahren. Da gibt es eine lustige Anekdote fachlich. Wappenkunde, wenn man so Wappen malt. Heraldik heißt das. Und in der Heraldik entspricht Orange-Gold. Also eigentlich bin ich schon ein bisschen arrogant, wenn ich die Königsfarbe Blau nehme, den Kandidatenmaske von Tutanchamun, Blau ist das teuerste Pigment gewesen. Gold wurde mit 4 Teilen Blau aufgewogen. Ein Teil Gold, korrigiere, 4 Teile Gold und ein Teil Blau, weil das so selten war, das Lapislazuli zum Beispiel oder das Malte. Ganz interessant. Aber deswegen habe ich sie genommen. Ich bin kein neureicher Schnösel, aber einfach für mich war das, und auch wieder fachlich, aber das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist einfach in einem drin. Zufällig sind das die Komplementärfarben. Also vielleicht habe ich bei meiner Firmenfarbe Blau das Orange dazu genommen, die Komplementärfarben. Komplementärfarben kennst du?
Ja.
Die im Formkreis gegenüberstehen. Mhm. Und was da, wie das funktioniert, warum das dann vollkommen ist, wenn man die Komplementärfarben verwendet.
Wenn man zum Beispiel Grün und Rot nimmt, also im Grün haben wir ja Blau und Gelb. Mhm. Und Blau und Gelb mit dem Rot noch zusammen, das sind die drei Grundfarben.
Das ist alles, du hast kein Bedürfnis mehr. Gratuliere, schon wieder bestanden. Glatte 1. Und bevor du mir die nächste Frage stellst, würde ich das auch gerne ergänzen. Also ein echter Handwerksmaler, gell, der kennt keine Trendfarbe. Wir arbeiten nach den gängigen Farbgesetzen. Ob der von mir sehr verehrte Goethe oder aus dem Bauhaus der Johannes Itten, also die Farbgesetze, die Harmonielehre, das hat der ausgebildete Maler drin. Der macht nichts beiläufig, wenn er ein Profi ist. Und ich habe einmal ein Interview gehabt, was ist denn die Trendfarbe? Sag ich, naja, da fragen sie einen Falschen, weil mir das egal ist. Also einmal die Farbharmonien, einmal die Farb- oder Gestaltungsgesetze, Harmonielehre und zum anderen dann der Mensch. Also wenn ich weiß, dass du grün magst, ich würde dich auch fragen. Weil grün ist ganz lustig, mag man oder mag man nicht, es gibt nichts dazwischen. Ist jetzt so. Du interviewst mehr vom Building, also der Nachwuchs in der Architektur. Ich habe einmal gesagt, Architektur ist die Mutter des Handwerks. Der Architekt hat dann zu mir gesagt, Handwerk ist die Mutter der Architektur. Eins geht nicht ohne das andere. Alles ist Architektur und alles ist Handwerk. Da trifft sich das und das ist eigentlich der gemeinsame Job. Gell? Also nicht nur, dass ich einen Solitärbau als Architekt plane, wo ich dann vielleicht einmal kurz in der Presse bin, spektakulär. Gut wäre es halt einfach, wenn man das kreislauffähig macht.
Danke fürs Interview.
Ah gut, sind wir schon fertig. Ja, ja. Gut.
Hat mich richtig gefreut, war sehr interessant.
War sehr interessant mit dir, ich sage danke. Alles Liebe.
Rainer Höck, Maler und Tapezierer in Hopfgarten.
Der Interview-Podcast aus dem Building Kunst- und Architekturwerkstatt Innsbruck.